Jo, danke Rahel, danke Musikteam für die Lehrer. Der Sieg ist schon errungen, das ist schön. Ihr Lieben, wir sind mittlerweile in unserer Predigtreihe über den Römerbrief im 7. Kapitel angelangt. Wir werden nächste Woche den vorläufigen Abschluss einmal machen mit 8. Kapitel. Dann wird der Dr. Eckstein, Hans-Joachim Eckstein wird das machen. Und ich hoffe, dass wir den Rest vom Römerbrief dann auch irgendwann mal machen, weil es doch bewusst ausgesucht war, der Römerbrief, also einer der tiefgehendsten, interessantesten, auch kompliziertesten, komplexesten Briefe, die Paulus hier geschrieben hat. Mit ganz tiefen Weisheiten, mit ganz tiefen Wahrheiten. Und vielleicht so ein bisschen zum Rückblick oder zur Orientierung. Wir sind, wie gesagt, 7. Kapitel. Die ersten 5 Kapitel verwendet Paulus so dazu, dass er ganz detailliert, ganz ins kleinste Detail uns darlegt, hey, die Errettung, die Rechtfertigung vor Gott geschieht nur über den Glauben an Jesus. Da gibt es nichts drumherum. Er ist da ganz klar, ganz direkt, wir können die Vergebung unserer Sünden uns nicht selber erarbeiten irgendwie. Sie wird uns im Glauben zugesprochen und dadurch sind wir befreit von Sünde und haben Frieden mit Gott. Und in den Kapiteln 6 bis 8 geht Paulus dann dazu über, dass er sich dieser Wahrheit, also dass er der Umsetzung dieser Wahrheit widmet. Er geht auf das ein, okay, wir haben jetzt diese Rechtfertigung, wir haben diese Gerechtigkeit von Gott und wie schaut es jetzt konkret in unserem Leben aus? Und das 7. Kapitel ist ein ganz spannendes Kapitel und wenn ihr Bibel mithabt, schaut es mit, wenn ihr keine mithabt, es gibt da ein paar, hinten im Kosten sind wahrscheinlich ein paar, das mitschauen könnt oder sonst am Handy oder so irgendwie, wenn ihr lieber zuhören wollt, dann bitte hört es gerne zu. Das Kapitel 7 beginnt mit dem, dass Paulus sich an Gesetzeskundige wendet. Leute, die das Gesetz kennen. Und bevor wir da jetzt weiter reingehen, möchte ich euer Gesetzeswissen ein bisschen testen mit einer kleinen Schätzfrage. Also alle Juristen oder vielleicht auch Hobbyjuristen und denk, können da jetzt sagen, was sie gelernt haben oder was wissen. Und zwar geht es darum, wie viele Gesetze gibt es derzeit aktuell in Österreich? Ungefähr. Und wie viele Paragraphen? Jedes Gesetz hat ja ein paar Paragraphen oder Artikel oder so. Wie viel glaubt ihr, gibt es da? Ich rede jetzt nicht von Landesgesetzen, also die Bundesländer haben ja teilweise eigene Gesetze, sondern nur Bundesrecht, was bundesweit gilt. Was glaubt ihr? Was schätzt ihr? Paragraphen oder Gesetze? Paragraphen, ja? Okay, 10.000 Paragraphen. Mhm.
250 Gesetze.
250 Gesetze, okay. Mhm. Nein, voll schwarz im Schätzen, gell, wenn man damit nichts anfangen kann irgendwie. In der Früh hat wer, also ich bin in der Früh auch schon über den Text gepredigt, da hat einer gesagt, 500.000 Gesetze. 500.000, ja genau. Das war ein bisschen viel. Okay, noch Schätzungen? 450, ja, okay. Es ist doch recht weit weg, nicht so weit weg wie die Stimmung irgendwie in der Früh. Es sind ungefähr 1200 Gesetze in Österreich und rund 60.000 Paragraphen. Also das ist doch schon eine Menge. Bei der Richterausbildung muss man zum Beispiel, oder beziehungsweise bei der Abgrenzung vom Prüfungsstoff, bei der Richterprüfung steht der Satz, das gesamte Bundesrecht. In Österreich. Also als Richter muss quasi alles kennen. Eigentlich unglaublich. Aber wir wissen, unser Leben, viele von unseren Lebensbereichen sind durchreguliert, sind durchnormiert mit diversen Gesetzen. Und das war natürlich auch damals so. Zu Paulus Zeiten, die Römer haben ja viele Gesetze gehabt, durchdachte Gesetze, auch gewisse Rechte und Gesetze, die wir dann eins zu eins übernommen haben, wir in unserem österreichischen Recht, das ist auch ganz spannend, geht ganz viel auf die Römer zurück. Aber Paulus geht es eigentlich hauptsächlich um die Gesetze und Gebote, die das Volk Israel durch Mose von Gott direkt erhalten hat. Und das waren ein bisschen weniger, das waren nach der traditionellen jüdischen Lehre waren es 613 Gebote, also Geh- und Verbote, wovon die zehn Gebote ein Teil davon sind. Und Paulus schreibt an diese römische Gemeinde, in der eine bunte Mischung ist aus Heidenchristen, Judenchristen, und er hat gewusst und hat es vorweggenommen, dass in dieser jungen Gemeinde auch Fragen aufkommen werden. Und zwar Fragen in Bezug auf, wie ist es jetzt eigentlich mit diesen Gesetzen, mit diesen Geboten von Mose, von Gott und dem Glauben an Jesus? In welchem Verhältnis stehen die zueinander? Und er hat da ja auch schon gewissermaßen Erfahrung gehabt. Er schreibt den Galaterbrief. Das ist ein ganzer Brief, 6 Kapitel an die Gemeinde in Galatien, wo eben jüdische Gesetzeslehrer aufgetreten sind und sehr aggressiv, sehr fordernd waren und gesagt haben, dass alle, die in Jesus gläubig sind, auch die Gesetze einhalten müssen. Und wir können dann auch als anderen Anlass nennen die Frage nach der Beschneidung, daraus ja Uneinigkeit geben, die dann in der Übereinkunft der Apostel im Apostelkonzil gelöst werden hat müssen. Und genauso wie die Christen damals, können wir uns natürlich auch die Frage stellen, okay, wir haben das Wort Gottes, wir haben die Bibel, da stehen die 5 Bücher Mose, die Propheten, diese ganzen Regeln, diese ganzen Gesetze drinnen. Und wie ist es bei uns? Müssen wir die auch halten? Gelten die noch? Gelten die nicht mehr? Gelten die vielleicht nur für Juden? Müssen wir uns nur an die 10 Gebote halten? Oder wie schaut das aus? Und Paulus startet damit, also zur Beantwortung von dieser Frage, sagt er mal was ganz Logisches und irgendwie Offensichtliches. Und zwar startet er damit, er sagt, ein Gesetz kann nur für einen Menschen gelten, solange er lebt. Ja, logisch. Wenn ein Mensch gestorben ist, dann wird man den nicht mehr, oder kann man den nicht mehr verurteilen, weil er einfach nicht mehr lebt. Und das Beispiel nimmt er da das Eherecht her. Mann und Frau sind per Gesetz, die Ehe ist ja eigentlich ein Vertrag, wenn man es unromantisch ausdrückt, an den jeweiligen Ehepartner gebunden. Und wenn jetzt der Mann stirbt oder die Frau stirbt, dann ist automatisch der gestorben ist natürlich, von dem Gesetz frei, wie gesagt, weil er halt nicht mehr lebt, aber auch der jeweilige Ehepartner. Und der andere Ehepartner, der Überlebende, ist frei, wieder eine neue Ehe einzugehen. Und in geistlicher Hinsicht nimmt Paulus dieses Prinzip jetzt und geht auf die Ausführungen zu oder nimmt Bezug auf die Ausführungen, die er im Kapitel davor verwendet hat. Im Kapitel 6, über das haben wir letzte Woche gehört. Und da ist es darum gegangen, okay, wie ist es jetzt eigentlich beim Gläubigen in Bezug auf die Sünde? Weil die Idee, die Paulus da bringt, ist, wenn jetzt Gottes Gnade ist es, die Sünden vergibt. Und je mehr Sünden Gott vergibt, desto größer wird eigentlich die Gnade. Wäre es dann nicht logisch, dass wir umso mehr sündigen? Weil dann wird die Gnade immer noch größer werden. Was ja eine gewisse Logik hat. Aber Paulus sagt, das geht ja gar nicht. Wir haben ja das neue Leben bekommen von Gott. Und dieses neue Leben ist ja nicht mehr unter der Sünde. Es ist nicht mehr von der Sünde beeinflusst. Wir sind mit Jesus in seinen Tod mit einbezogen. Und Paulus verwendet das Wort hineingetauft worden. Der Gläubige hat nämlich ein ganz neues Leben. Und wenn wir über das ein bisschen näher nachdenken, weil Paulus eben da in diesem 7. Kapitel auch darauf Bezug nimmt, ich finde es eben total spannend und total interessant, wenn man so einen Vorgang wie Jesu Tod am Kreuz ein bisschen näher unter die Lupe nimmt. Mir ist das vorgekommen, oder mir kommt es vor, wie wenn man ein Licht durch ein Prisma durchleuchtet, ich weiß, vielleicht kennt ihr das, dann bricht sich das Licht in seine Spektralfarben aus. Das heißt, weißes Licht ist immer die Summe von allen möglichen Spektralfarben. Und das heißt, wenn man das Licht durch ein Prisma durchbricht, dann werden die einzelnen Farben sichtbar. Das ist total gewaltig, wer das kennt, weiß das. Das sind bunte Farben aus diesem weißen Licht aus. Und genauso kommt man das vor. Wenn man darüber nachdenkt, über das, was Jesus uns da hat, dann sieht man viele Aspekte von dieser Gnade, die da uns zuteil wird, von dieser Kraft, von der Paulus im 1. Kapitel vom Römerbrief schon schreibt, wo er sagt, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums von Christus, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Was ist also durch Jesu Tod am Kreuz geschehen? Und wir können da jetzt nicht sehr tief einige, ich möchte nur ein paar Aspekte ausgreifen. Ich ermutige euch, dass ihr da das einmal genau durchüberlegt, weil das ist total spannend und total interessant. Und der erste Aspekt ist natürlich, Jesus hat für seinen Tod, für unsere Schuld bezahlt, für unsere Sünden bezahlt. Jeder Mensch hat gegen Gott gesündigt. Es gibt keinen Menschen, der gerecht ist vor Gott. Über das schreibt Paulus in Kapitel 3. Und die Folge von der Sünde, die Konsequenz von der Sünde, ist immer der Tod. Über das schreibt er im Kapitel 6. Und jetzt ist es so, dass keiner von uns sich irgendwie aus dieser Schuld befreien oder loskaufen kann. Und deswegen geht Jesus her und kauft uns los. Er gibt sich selbst hin, er nimmt unsere Schuld auf sich und er trägt die Strafe dafür. In Kolosser 2,14 schreibt Paulus, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Jesus, der selbst nie gesündigt hat, ist für uns zur Sünde geworden, damit wir, die niemals vor Gott hätten gerecht dastehen können, gerecht werden, zur Gerechtigkeit würden. Das ist der höchste Liebesbeweis, der höchste Beweis von Gottes Liebe für uns, und genau das dürfen wir im Glauben in Anspruch nehmen. Ein zweiter Aspekt ist, Jesus hat den Tod besiegt. Durch sein Opfer am Kreuz ist der Tod ein für allemal besiegt, ein für allemal befriedigt. Jesus ist zur Sünde geworden und hat die Strafe gezahlt, nämlich den Tod. Er hat diese Konsequenz auf sich genommen. Paulus schreibt im 2. Korinther, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus, das sündlose Opferlamm, trägt die Schuld der ganzen Welt und wird zum Inbegriff der Sünde am Kreuz. Und deswegen kann Paulus dann an die Korinther schreiben, das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod hat keine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber Gott sei Dank, er schenkt den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Tod hat keinen Anspruch mehr auf uns, hat keine Macht mehr über uns, weil alles bezahlt ist. Und das ist eine wunderbare Aussicht für uns, die wir körperlich irgendwann mal sterben werden, aber durch diesen Tod hindurch in ein neues Leben eintreten, in ein ewiges Leben. Und auch daran dürfen wir Anteil haben, und das ist wunderbar. Ein dritter Aspekt, wir haben durch Jesu Tod am Kreuz Zugang zu unserem Vater. Seit dem Sündenfall gibt es eine Trennung, gibt es ein Auseinanderfallen. Und diese Trennung, dieser Graben ist überwunden, seit Jesus da gestorben ist. Und als Bild dafür lesen wir im Evangelium, dass der Vorhang im Tempel zwischen dem Heiligtum und dem allerheiligsten Bereich, wo quasi Gott selber wohnt oder gewohnt hat, in dem Moment, in dem Jesus stirbt, von oben nach unten zerreißt. Der Weg ist frei zu Gott, wir sind versöhnt mit Gott und können wieder in die Gemeinschaft mit ihm treten. Und ein vierter Aspekt ist auch noch, wir werden in eine Gemeinschaft mit anderen gestellt. Wir sind da als Gemeinde, wir fühlen uns einer Gemeinde zugehörig, und das hat seinen Ursprung im Kreuz Jesu. Der Todeszeitpunkt von Jesus ist der Geburtszeitpunkt der Gemeinde. Zwar wird es dann erst sichtbar zu Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen wird, aber zurückgeht das Ganze auf Jesus und auf sein Kreuz. Und man konnte noch viel tiefer eintauchen, aber das, worum es Paulus eigentlich geht, ist eben, dass wir, die wir an Jesus glauben, durch den Tod Jesu ein neues Leben bekommen. Wir haben eine neue Identität bekommen. Jesus selber spricht schon davon. Er redet, ihr kennt wahrscheinlich den Dialog oder vielleicht im Johannesevangelium, wo Jesus mit Nikodemus redet. Und da sagt Jesus selber, wer ins Reich Gottes kommen will, muss neu geboren werden. Wir haben mit unserer körperlichen Geburt ein körperliches Leben gekriegt, aber wir brauchen, um in das Reich Gottes zu kommen, um zu Gott zu gehören, ein neues, ein geistliches Leben. Und Jesus sagt es so zum Nikodemus, niemand kommt in das Reich Gottes, wenn er nicht aus Wasser und Geist neu geboren ist. Und Paulus schreibt in den Korinther, im 2. Korintherbrief, das Alte ist vergangen und wir sind eine neue Kreatur geworden. Und das ist eine geistliche Wahrheit und eine geistliche Wirklichkeit, und die gilt für alle, die an Jesus Christus glauben. Wir haben ein neues Leben aus dem Geist Gottes, und dieses neue Leben ist was ganz was anderes als dieses ursprüngliche, dieses alte Leben. Es ist ewig, es ist nicht der Vergänglichkeit unterworfen, es hat eine ganz andere Qualität, weil es ihm aus Gott kommt und nicht von Menschen. Und Paulus betont es hier und an anderen Stellen immer wieder in der Bibel, lesen wir zwischen dem, also von dem Gegensatz zwischen dem Früher und dem Jetzt. Früher sind wir zum Beispiel unter dem Gesetz gestanden. Jetzt sind wir davon befreit. Früher war das alte Leben, also unser altes Leben, das frühere Leben war von der Sünde, von der Rebellion gegen Gott bestimmt. Das neue Leben will Gott gefallen und will aus Dankbarkeit und Liebe ihm dienen. Wir sind von dem Herrschaftsgebiet der Sünde und des Gesetzes in das Herrschaftsgebiet von Gott versetzt worden. Und deswegen sind wir befreit. Wir sind frei von den Forderungen des Gesetzes, wir sind frei von religiösen Verpflichtungen und Versuchen, irgendwie Gott durch unser eigenes Handeln gnädig zu stimmen, ihm zu gefallen. Wir brauchen uns nicht mehr fragen, bin ich eigentlich gut genug? Was muss ich eigentlich alles tun, damit ich von Gott angenommen bin? Wie viel Zeit muss ich mit Gott verbringen? Wie oft muss ich in die Kirchen gehen, damit Gott mit mir zufrieden ist? Was ist, wenn ich mal eine Zeit nicht in der Bibel lese? Was ist, wenn ich einmal eine Zeit nicht bete? Wie viel muss ich in der Gemeinde mitarbeiten, dass es okay ist, dass es in Ordnung ist, dass Gott mit mir zufrieden ist und so weiter? Und ich glaube, solche Fragen können einen riesen Druck aufbauen, weil wir erkennen, dass das eigentlich gar nicht möglich ist. Wir können das eigentlich gar nicht schaffen. Und ich glaube, dass der Teufel, dass Satan da ganz gezielt ganz viel Unsicherheit verbreitet und uns von dieser Freiheit, die Gott uns gibt, wie in einer Gesetzlichkeit, in was Einengendes, in was Krampfhaftes, wo wir selber probieren, uns irgendwie zu rechtfertigen vor Gott, uns das irgendwie zu erarbeiten. Aber die Wahrheit, die Bibel uns zuspricht, ist, wir sind durch Jesu Tod und Auferstehung völlig gerechtfertigt, ein für alle Mal. Wir dürfen Gott aus Liebe und Dankbarkeit dienen, aber nicht um errettet zu werden, sondern als Antwort auf die bereits empfangene Rettung. Lass uns diese Freiheit in Anspruch nehmen. Gott spricht uns zu, dass wir seine geliebten Kinder sind. Wir brauchen und wir können uns ja nichts selber erarbeiten. Und Paulus bringt es im Epheserbrief auf den Punkt, wo er schreibt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk, nicht euer eigenes Werk. Wir halten also fest, das Gesetz ist auf das neue Leben, das wir in Christus haben, nicht anwendbar. Und im nächsten Abschnitt, die Verse 7 bis 13, für die mitlesen wollen, kommt Paulus zur nächsten Frage, wenn es jetzt Gottes Plan war, dass wir von diesem Gesetz befreit werden, ja warum gibt es denn dann das Gesetz überhaupt? Und er geht noch einen Schritt weiter und sagt, wenn jetzt dieses Gesetz unsere alte Natur, unser altes Ich, das da mit Jesus am Kreuz gestorben ist, so zur Sünde gereizt hat, ist das Gesetz dann vielleicht nicht sogar selbst Sünde? Und Paulus weist das ganz entschieden zurück, weil das ist ein Unsinn, das ist ein falsches Denken. Das Gesetz erklärt uns, was Sünde ist. Aber das Problem ist nicht das Gesetz, das Problem ist die Sünde. Wenn wir einen Strafzettel erhalten, weil wir in Schlamming schneller als ein 30er gefahren sind im Ortsgebiet, dann ist nicht der 30er das Problem, sondern das ist unser zu schnell fahren das Problem. Weil wenn es kein Gesetz gibt, dann kann man sich ja nicht falsch verhalten, weil man ja nicht weiß, was richtig und was falsch ist. Aber dadurch, dass Gott Mose diese Gebote und die Gesetze gegeben hat, hat jedermann erkennen können, wie man sich zu verhalten hat, was Gott für einen Maßstab anlegt. Und erst daraus hat aber auch die Sünde ihr Macht über uns erhalten. Paulus schreibt es in Vers 8, doch die Sünde benutzte das Gebot und weckte in mir viele schlechte Leidenschaften. Gäbe es kein Gesetz, dann hätte die Sünde keine Macht. Weil es genau das Wesen der Sünde ist, gegen Gottes Gebote zu verstoßen und so reizt, und man könnte sogar sagen, provoziert das Gesetz unsere sündige, unsere alte Natur zur Übertretung und zur Sünde. Und das war schon immer so. Wenn wir ganz an den Anfang der Bibel schauen, dann waren Adam und Eva im Paradies, Gott hat die Menschen geschaffen, Gott hat die Welt geschaffen und es war sehr gut. Gott sagt es selber. Und dann gibt er den Menschen ein Gebot. Nicht 613, schon gar nicht 60.000 verschiedene Gebote, Paragraphen und so weiter, sondern nur ein Gebot. Esst nicht von dem Baum der Erkenntnis, sonst werdet ihr sterben. Das ist eigentlich ganz simpel, ganz einfach, denkt man sich. Und Gott will diese Gemeinschaft mit den Menschen. Und deswegen gibt er die Gebote, die schützen und es ist alles gut und es geht alles gut, bis auf einmal die Schlange daherkommt. Und die sät Zweifel genau darüber in das Denken von Eva. Indem sie sagt, hat Gott das wirklich gesagt? Eigentlich wird sie ja gar nicht sterben. Eigentlich will Gott eigentlich nur vorenthalten, was viel Besseres nämlich. Ihr könnt werden wie Gott. Eigentlich werden die Augen geöffnet. Das ist ja viel besser als das, was ihr jetzt habt. Und die Schlange verspricht der Eva alles Mögliche. Und das ist einer der Kernaspekte von Sünde. Das, was richtig problematisch und perfide ist, sie zieht Gottes Liebe und Güte in Zweifel und führt zur Auflehnung gegen Gott. Die Sünde, damals in der Form der Schlange, benutzt das Gebot Gottes, das gute Gebot Gottes, weil Gott, wie gesagt, den Menschen schützen wollte. Und Eva wird in einen Bann gezogen und sie verstoßt gegen das Gebot und dann Adam auch und so ist der Sündenfall passiert. Und daran erkennen wir, wie verdorben, wie schlecht Sünde eigentlich ist, weil sie verspricht total viel, aber sie hält einfach nichts, weil sie es nicht gut macht, sondern weil sie es schlecht macht. Sie gaukelt uns was vor und verwendet sogar das, was eigentlich gut ist, für ihre Zwecke. Und Paulus geht da weiter und sagt ganz klar, das Gesetz ist nicht sündig. Das Gesetz ist nicht schlecht, sondern das Gesetz ist gerecht, heilig und gut. Und seine Wörter, die er dazu verwendet, sind nicht zufällig, weil heilig, gerecht und gut sind eigentlich Eigenschaftswörter, die man nur Gott zusagen würde, die nur Gott kehren. Und wir können daraus schließen, dass das Gesetz ein Ausdruck oder ein Abbild von Gottes Charakter ist, von seinem Wesen. Und Gottes Wesen ist durch und durch Liebe, er ist durch und durch Güte, er ist völlig gerecht. Er ist immer für uns, er möchte immer das Beste für uns. Und auch aus dem heraus sind die Fragen, die wir uns vorher gestellt haben, ob wir uns an die Gebote Gottes halten müssen, eigentlich die falschen Fragen, weil sie am Kern der Sache vorbeigingen. Denn wenn ich erkannt habe, dass was gut ist und ich glaube, dass die Gebote Gottes schützen sollen, dass sie anleiten sollen, dass sie uns bewahren sollen, wenn ich erkannt habe, dass das was Gutes ist, dann möchte ich mich daran halten. Ich muss nicht, sondern ich darf das tun, was Gott für mich will, weil es gut ist, weil er mich liebt. Und warum hat Gott das Gesetz dann jetzt eingesetzt? Der Zweck vom Gesetz war immer, dass wir, das Volk Israel damals, aber wir heute, erkennen sollen, dass es unmöglich ist, durch eigene Anstrengungen vor Gott gerecht zu werden. Paulus schreibt es an die Galater, so führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher. Im Griechischen steht da Pädagoge, ein Lehrer quasi, ein Erzieher, führt uns zu Christus, damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt würden. Dem Volk Israel und uns heute sollte klar werden, dass wir hoffnungslos scheitern werden, wenn wir das versuchen, uns irgendwie selbst zu rechtfertigen. Wir brauchen einen Retter. Das war der Zweck vom Gesetz. Und dieser Retter kann natürlich nur einer sein, der sein Leben in perfekter Übereinstimmung mit Gottes Gesetzen gelebt hat. Und das ist nur Jesus. Und jetzt, da Jesus und der Glaube an ihn offenbar sind, ist das Gesetz überflüssig, weil es seinen Zweck erfüllt hat. Wir wissen das, wir sind befreit davon und wir leben jetzt nicht mehr nach dem Buchstaben, der tötet, wie Paulus das schreibt, sondern nach dem Geist, der lebendig macht. Und im letzten Abschnitt von unserem Text geht Paulus dann einen Schritt weiter und beschreibt etwas, was wahrscheinlich viele Gläubige immer wieder erfahren, nämlich es gibt einen Konflikt in unserem Inneren zwischen diesem neuen Leben, das wir erhalten haben aus dem Geist Gottes, und dem Überrest dieser alten, sündigen Natur eigentlich, nämlich unseren sterblichen Körper. Wie gesagt, wir haben ja keinen neuen Körper noch bekommen. Ich bin ja nicht seit meiner Bekehrung irgendwie ein Geist oder so, oder irgendwie verändert, ich bin immer noch genau gleich. Mein Körper, mein Wesen und so weiter, mein äußerliches Wesen hat sich nicht verändert. Wir werden erst in der Ewigkeit einen neuen Körper bekommen. Wir werden erst in der Ewigkeit von diesem Todesleib, wie Paulus da jetzt schreibt, erlöst. Aber bis das passiert, leben wir in diesem Körper, der eben noch nicht erlöst ist und noch von der Sünde beeinflusst werden kann. Und wir lesen im Galaterbrief im 5. Kapitel, Paulus schreibt da, das Fleisch, also diese alte Natur, gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und solange wir auf dieser Welt sind, wird unser neues Leben in uns immer mit diesem alten Leben zusammenprallen. Und das geht ja gar nicht anders, weil sie grundverschieden sind, wie Tag und Nacht. Das alte Leben ist der Sünde unterworfen und möchte tun, wozu es die Sünde reizt. Und das neue Leben aus Christus will Gott ehren, will ihm gehorchen, will so leben, wie es ihm gefällt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das sehr gut aus meinem eigenen Leben, leider. Und es gibt immer wieder eigentlich viel zu viele Situationen, da keimt genau dieser Konflikt auf. Ich weiß genau, dass das, was ich tue, eigentlich nicht richtig ist, dass es eigentlich Sünde ist, aber ich kann mich nicht zurückhalten, ich kann mich nicht beherrschen. Und dann bin ich zum Beispiel meinen Kindern gegenüber zornig und unfair zu ihnen, obwohl ich eigentlich weiß, dass sie Kinder sind und dass ich eigentlich der Reife, der Erwachsene sein sollte, der seine Emotionen im Zaum hat oder haben sollte. Aber oft gelingt es mir nicht. Und oft passiert dann, dass ich, wie gesagt, dass mein Zorn dann überschwappt. Oder ich bin gegenüber von der Meinung von meiner Frau lieblos und auch wieder unfair zu ihr. Und ich komme dann aber nicht dazu überwinden, sie um Verzeihung zu bitten für meine Worte oder für meine Taten, obwohl ich ganz genau weiß, dass es ich war, der den Streit angefangen hat, der was Blöds zu ihr gesagt hat. Oder ich habe ganz oft mit Gedanken, mit hochmütigen, mit selbstgerechten, mit stolzen Gedanken gerade über andere zu kämpfen, die mich einfach überkämen und die dann aber nicht so schnell wieder los wäre und die dann einfach viel zu viel Raum in meinem Leben einnehmen, in meinem Umgang mit Arbeitskollegen, mit Freunden, mit meiner Familie oder einfach mit irgendwelchen anderen Leuten. Also ich kenne das gut und auf der einen Seite kann man sagen, okay, das bestärkt mich oder das kann mich in meinem Glauben bestärken, weil ich weiß, okay, das ist eine Bestätigung dafür, dass dieses neue Leben tatsächlich in mir ist und dass dieses neue Leben dagegen kämpft. Ich will das eigentlich nicht, aber trotzdem passiert es immer wieder. Und auf der anderen Seite kann es ja ganz frustrierend und zermürbend sein, gerade wenn man in Sünden drinnen steckt, von denen man einfach nicht loskommt. Und ich bin mir sicher, dass der Teufel da die Schwachheit von unserem Fleisch ausnutzt, um Böses zu bewirken. Paulus schreibt es so, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Na, welchen Ausweg gibt es jetzt aus dieser Situation? Wie sollen wir damit umgehen? Und ein Teil der Antwort auf diese Frage ist ziemlich ernüchternd, denn, wie vorher schon gesagt habe, solange wir auf dieser Erde leben, gibt es keine Lösung. Es gibt da keinen Ausweg. Und Paulus drückt seinen Frust und seine Verzweiflung aus im Vers 24, in dem er schreibt, was bin ich doch nur für ein elender Mensch? Und ich finde, wenn man das liest, merkt man im Richtigen an, wie sehr in diese Zerrissenheit, dieser Konflikt, dieses Spannungsfeld umtreibt. Und trotzdem weiß er, und dürfen wir auch wissen, dass es eine endgültige Erlösung geben wird. Und auf diesen Ausruf oder Ausschrei schreibt er sich selber zu und sagt er uns selber zu, wer wird mich davon erlösen? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Und um das im Kontext zu verstehen, müssen wir noch ein bisschen weiter schauen ins Kapitel 8, in die ersten paar Verse. Da steht nämlich, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht. Und das ist eine wunderbare Wahrheit und eine Hoffnung, dass wenn wir sterben oder wenn der Herr Jesus vorher wiederkommt, wird er uns einen anderen, einen ewigen Leib geben. Paulus richtet unsere Augen da auf Jesus und auf seine Gnade, die uns den Sieg gibt. Über die Sünde, über den Tod, über den Teufel und auch über unsere alte, unerlöste Natur. Und was bedeutet das jetzt für uns? Zum einen bedeutet das, dass wir daraus Hoffnung schöpfen können. Wir wissen, es gibt diesen Kampf in unserem Inneren und wer das kennt, weiß, wie frustrierend das oft sein kann. Aber wir dürfen wissen, wer diesen Kampf gewinnen wird, beziehungsweise haben wir Gewissheit, dass er eigentlich schon gewonnen ist. Und Siegerin ist nicht die Versuchung oder die Sünde, die uns so oft hindert, die uns so oft lähmt, sondern der Sieger ist Jesus. Und er weiß, wie wir Menschen sind. Er nähert sich uns immer wieder mit Sanftmut, mit Liebe und bietet uns seine Vergebung und seine Hilfe an. Er weiß genau, was wir durchmachen und er sieht uns auch in unserer Not. Und in dem Wissen, dass Jesus mich da kennt und mir da helfen will, kann ich mir immer wieder diese Dinge anbefehlen, von denen ich vorher geredet habe. Diese Sachen, die mich da so umtreiben und die ich eigentlich gar nicht tun will. Dies wird nicht die Oberhand behalten. Dies ist nicht das, wie der Kampf ausgeht. Jesus ist der Sieger. Und es bedeutet aber für uns, dass wir uns immer wieder neu bewusst machen dürfen, dass Gottes Geist in uns wohnt. Gott bewirkt Gutes in und durch unser Leben, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und ich glaube, wir dürfen und sollen auch immer wieder im Gebet darum bitten und auch darum ringen, dass der Einfluss der Sünde auf unser Leben abnimmt und dass der Einfluss von Jesus auf unser Leben immer mehr zunimmt. Dass wir immer öfter dies tun, dies dann, von dem wir wissen, dass es gut ist. Immer im Vertrauen darauf, dass Jesus uns da zur Seite steht und uns hilft. Und deswegen lasst uns nicht verzweifeln. Lasst uns an der unerschütterlichen Hoffnung festhalten, die nur Jesus geben kann. Lasst uns immer wieder vor seinen Thron treten, um ihm unsere Schwachheiten und Fehler zu bekennen. Und dann aber auch durch seine Vergebung neu gestärkt, in die Welt hinauszugehen, um seinen Namen groß zu machen. Lasst uns als Einzelne und auch als Gemeinde, als Familie, als Freundesgruppen immer mehr zu Jesus hinwachsen. Er ist der König und der Herr und ihm sei Ehre in alle Ewigkeit.